Aber wie gewannen die Niederländer das Vertrauen des Finanzwesens? Einerseits, indem sie ihre Kredite pünktlich zurückzahlten und das Risiko der Geldverleiher minderten, und andererseits, indem sie ein unabhängiges Justizsystem einrichteten, das die privaten Rechte schützte, vor allem die Eigentumsrechte. Aus Diktaturen, die Privatpersonen und ihr Eigentum nicht schützen, fließt das Kapital stetig ab und wandert in Staaten, die Recht und Eigentum respektieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Sohn einer soliden Augsburger Bankiersfamilie. Ihr Vater will seine Geschäfte ausweiten und Filialen in europäischen Hauptstädten eröffnen. Daher schickt er Sie nach Amsterdam und Ihren jüngeren Bruder nach Madrid. Jedem von Ihnen gibt er 10.000 Golddukaten mit, die Sie dort investieren sollen. Ihr Bruder verleiht das Geld an den König von Spanien, der eine Armee ausheben will, um gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen. Sie entscheiden sich für einen niederländischen Händler, der ein Stück Wildnis auf einer Halbinsel namens Manhattan kaufen will, weil er meint, dass der Wert des Landes steigt, wenn der Handel auf dem Hudson River floriert. Beide Kredite werden in einem Jahr fällig. Das Jahr vergeht. Der niederländische Händler verkauft sein Land mit einem hübschen Gewinn und zahlt ihnen den Kredit mit den vereinbarten Zinsen zurück. Ihr Vater ist hoch erfreut. Aber ihr Bruder in Madrid wird nervös. Der spanische König hat zwar den Krieg gegen Frankreich gewonnen, aber inzwischen hat er sich mit den Türken angelegt. Er braucht jeden Heller, um seinen neuen Krieg zu finanzieren, und denkt gar nicht daran, seine Schulden zu bezahlen. Ihr Bruder schreibt ihm Briefe und bittet Freunde mit Beziehungen zum Hof, sich für ihn einzusetzen, doch ohne Erfolg. Ihr Bruder hat nicht nur keine Zinsen eingenommen, er hat sein gesamtes Kapital verloren. Ihr Vater ist alles andere als zufrieden. Aber damit nicht genug. Der spanische König lässt ihrem Bruder über den Finanzminister klarmachen, dass er einen weiteren Kredit in derselben Höhe erwartet. Aber ihr Bruder hat kein Geld mehr. Also schreibt er ihrem Vater, um ihn zu überzeugen, dass der König diesmal sicher zurückzahlen wird. Wenn es um seinen Jüngsten geht, hat der alte Herr ein weiches Herz. Also stimmt er wider besseres Wissen zu. Ein zweites Mal verschwinden 10.000 Golddukaten auf Nimmerwiedersehen in der Schatztruhe des Königs. In Amsterdam sehen die Dinge rosiger aus. Sie vergeben immer mehr Kredite an niederländische Händler, die sie prompt und mit Zinsen zurückzahlen. Aber auch ihnen ist das Glück nicht ewig hold. Einer ihrer Kunden ist überzeugt, dass Holzpantinen in der nächsten Modesaison in Paris der große Renner werden und bittet sie um einen Kredit, um in der französischen Hauptstadt ein Schuhgeschäft zu eröffnen. Sie leihen ihm das Geld, doch leider interessieren sich die französischen Damen nicht für seine Klompen und der Händler weigert sich, seinen Kredit zurückzuzahlen. Ihr Vater tobt und weist sie und ihren Bruder an, die Anwälte einzuschalten. Ihr Bruder zieht in Madrid gegen den spanischen König vor Gericht und sie verklagen in Amsterdam den gescheiterten Pantoffelhändler. Die spanischen Gerichte unterstehen dem König und die Richter sind sein willfähriges Werkzeug. In den Niederlanden sind die Gerichte dagegen unabhängig. Der spanische Richter lässt die Klage ihres Bruders gar nicht erst zu, während der niederländische Richter zu ihren Gunsten entscheidet und das Eigentum des zahlungsunwilligen Schuhschnitzers pfänden lässt. Ihr Vater hat seine Lektion gelernt. Mit niederländischen Unternehmern lassen sich bessere Geschäfte machen als mit dem spanischen König. Aber damit ist ihr Bruder noch nicht aus der Klemme. Der König braucht nämlich noch mehr Geld, um seine Feldzüge zu finanzieren. Er ist sich sicher, dass ihr Vater noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat. Als der nichts mehr herausrücken will, klagt er ihren Bruder kurzerhand des Hochverrats an. Wenn ihr Bruder nicht 20.000 Goldmünzen zahlt, schmort er eben bis an sein Lebensende im Kerker. Ihr Vater hat genug. Er zahlt die 20.000 Goldmünzen Lösegeld, doch er schwört sich, dass er nie wieder Geschäfte mit den Spaniern machen wird. Er schließt seine Filiale in Madrid und schickt ihren Bruder nach Rotterdam. Zwei Filialen in den Niederlanden sind eine hervorragende Idee. Er erfährt, dass sogar spanische Kapitalisten ihr Vermögen außer Landes schaffen. Auch sie haben längst verstanden, dass sie ihr Geld besser im Ausland investieren, wo Recht und Eigentum respektiert werden. Zum Beispiel in den Niederlanden. So verspielte der spanische König das Vertrauen der Investoren, während die niederländischen Händler es gewannen. Und genau diese Händler waren es auch, die das niederländische Weltreich errichteten, nicht der Staat. Während der König von Spanien seine Kriege finanzierte, indem er seiner murrenden Bevölkerung immer neue Steuern aufbürdete, finanzierten die Niederländer ihre Eroberungen mit Krediten und über Anteilsscheine, mit denen die Käufer am Gewinn beteiligt wurden. Vorsichtige Anleger, die ihr Geld unter keinen Umständen dem spanischen König anvertraut hätten und es sich dreimal überlegt hätten, ehe sie der niederländischen Regierung vertrauten, investierten ihr Vermögen mit Kusshand in niederländische Aktiengesellschaften, die tragende Säule des neuen Imperiums. Wenn ein vielversprechendes Unternehmen schon alle Anteilsscheine verkauft hatte, konnte man sich an die Besitzer dieser Anteile wenden und sie diesen abkaufen, vermutlich zu einem etwas höheren Preis. Und wer Anteilsscheine besaß und später feststellte, dass das Unternehmen in der Klemme war, konnte sie zu einem schlechteren Preis wieder verkaufen. Das Geschäft mit den Anteilsscheinen führte dazu, dass in den wichtigsten europäischen Handelszentren Börsen eingerichtet wurden, an denen diese Aktien gehandelt wurden. Die berühmteste niederländische Aktiengesellschaft wurde schon 1602 gegründet, zu einer Zeit, als man auf den Wällen von Amsterdam noch das Donnern der spanischen Kanonen hören konnte. Es war die Vereinigte Ostindische Kompanie, die Vereinigte Ostindien-Kompanie, kurz VOC. Dieses Unternehmen beschaffte sich Kapital, indem es an der Börse Aktien ausgab. Damit baute es Schiffe, mit denen es Waren aus China, Indien und Indonesien importierte. Außerdem bezahlte es Truppen, um diese Schiffe vor Konkurrenten und Piraten zu schützen. Und schließlich finanzierte die VOC sogar die Eroberung Indonesiens. Indonesien ist der größte Archipel der Welt. Anfang des 17. Jahrhunderts gehörten die Abertausenden von Inseln zu Hunderten von Königreichen, Fürstentümern, Sultanaten und Stämmen. Als die VOC im Jahr 1603 erstmals nach Indonesien kam, verfolgte sie ausschließlich wirtschaftliche Interessen. Doch um diese zu sichern und die Gewinne ihrer Aktionäre zu maximieren, gingen die Händler der VOC bald gegen die Potentaten der Region vor, die überhöhte Zölle verlangten, und sie wehrten sich gegen ihre europäischen Konkurrenten. Die VOC rüstete ihre Handelsschiffe mit Kanonen aus, heuerte europäische, japanische, indische und indonesische Söldner an, errichtete Festungen, belagerte Städte und führte Kriege. So sehr uns dies heute befremden mag, es war keine außergewöhnliche Idee. Genau wie es heute einen internationalen Markt für Telefonmarketing gibt, gab es damals einen internationalen Markt für Kriege. Privatunternehmen konnten Soldaten, Generäle und Admiräle anheuern und Kanonen, Schiffe und ganze Armeen mieten. Die internationale Gemeinschaft empfand dies als völlig normal, und wenn ein privates Unternehmen ein Imperium gründete, dann entlockte dies niemandem auch nur ein Stirnrunzeln. Eine Insel nach der anderen kapitulierte vor dem Ansturm der Söldner, und große Teile Indonesiens wurden eine Kolonie der VOC. Die Vereinigte Ostindische Kompanie beherrschte das Inselreich fast zwei Jahrhunderte lang. Erst im Jahr 1800 verstaatlichte die niederländische Regierung die Kolonie und verwaltete sie weitere 150 Jahre lang. Wer Angst vor der immer größeren Macht der Unternehmen des 21. Jahrhunderts hat, sollte sich mit der Geschichte der frühen Neuzeit beschäftigen, um zu sehen, was alles passieren kann, wenn Unternehmen ohne jede Aufsicht und Kontrolle ihre Interessen verfolgen. Während die VOC im Indischen Ozean operierte, war die Westindische Kompanie, WIC, im Atlantik aktiv. Um den Handel am wichtigen Hudson River zu kontrollieren, gründeten sie am Ufer des Flusses eine Siedlung mit dem Namen Nieuw Amsterdam. Die Siedlung wurde von Ureinwohnern bedroht und wiederholt von den Briten angegriffen, die sie schließlich im Jahr 1664 eroberten. Die Briten nannten die Siedlung New York. Die Überreste des Walls, von dem aus die WIC ihre Niederlassung gegen Briten und Ureinwohner verteidigte, befinden sich heute unter dem Pflaster der berühmtesten Straße der Welt, der Wall Street.